auch besonders diejenigen, die jetzt videotechnisch den Gottesdienst etwas später anschauen werden. Herzlich willkommen auch euch, wenn wir miteinander feiern und unseren Gott im Himmel ehren. Unser Gott ist nicht nur im Himmel, er ist hier, mitten unter uns. Und ich habe eine ganz gute Nachricht. Zum einen, als ihr beiden heute vorne begonnen habt mit dem ersten Lied, da habe ich, ehrlich gesagt, ich habe schon angefangen zu singen, da kriege ich so einen Stoß von der Seite und sage, es geht noch nicht, geht noch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr vielleicht auch schon eigentlich gerne mitgesungen hättet, aber ich kann euch eine gute Nachricht sagen. Ich habe es schon von Jens per Handynachricht bekommen und habe es dann selber nochmal im Internet lesen können. Ab nächsten Sonntag, sagt das Land Baden-Württemberg, darf bei Gottesdiensten wieder gesungen werden. Ja. Und wenn sich daran nichts ändert, dann werde ich nächsten Sonntag hier, boah, sowas von abpowern. Ein bisschen längeren Lobpreis. Oh, du sprichst mir aus dem Herzen, gell? Also, ja, gute Nachrichten, gell? Es gibt sicher auch vieles, was ihr erlebt habt, und dem würde ich gerne nochmal Raum geben. Aber jetzt bin ich dran. Ja, ich freue mich, dass wir miteinander das Wort Gottes betrachten können und von Menschen lernen können, die sich von Gott durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist haben verändern lassen. Nach Pfingsten haben wir letzten Sonntag einen Mann näher betrachtet namens Philippus. Vielleicht erinnert ihr euch, er war eigentlich einer von den 7 Diakonen, die in Jerusalem dringend gebraucht wurden, um das Essen an die vielen Menschen gerecht zu verteilen. Und da war er einer, der den Anforderungen entsprochen hat und dem die Gemeinde Vertrauen geschenkt hat. Aber als dann die erste Verfolgungswelle über die Gemeinde in Jerusalem hereinbrach, ist er mit vielen anderen aus der Stadt geflohen und ihn hat's nach Samarien verschlagen. Und er wurde dort das, was Gott in ihn hineingelegt hat. Er wurde Evangelist. Er war einer, der nicht aufhören konnte, von Jesus zu reden. Und so viele Menschen wurden durch ihn mit Jesus bekannt gemacht, aber viele haben durch ihn Zugang und Glauben an Jesus gefunden. Und dann haben wir eine besondere Geschichte betrachtet, wie er von dem Heiligen Geist geführt wurde, eine ganz einsame Straße, um einen ganz besonderen Menschen mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht von Jesus bekannt zu machen. Das war faszinierend, wenn ich selber nochmal reflektiere, mit euch zurückblende, was da entstanden ist. Eigentlich hat er Essen ausgeteilt, aber Gott hat eine Gabe in ihn hineingelegt, die jetzt aufgebrochen ist, freigesetzt wurde, durch die Umstände vielleicht auch, aber er hat es getan, er hat das, was er hatte, gegeben zu den Menschen. Wir werden heute Morgen eine weitere Person unter den Blick nehmen, unter die Lupe nehmen, die auch in dieser Zeit nach Pfingsten an Bedeutung gewonnen hat in der Gemeinde und von ihr lernen. Bevor wir diese Person miteinander betrachten, möchte ich euch ein paar andere Bilder zeigen. Ich stehe hier nun und kann nicht anders, als mich von diesem Fleck nicht mehr wegbewegen, weil die Kamera es erwartet. Aber hinter mir, da werden wir gleich ein Bild sehen von einem Mann mit Rauschebart. Könnt ihr das Bild sehen? Noch nicht, aber das wird sicher gleich kommen. Ich wende mal. Also ich muss halt hier ein bisschen im Weg stehen und guckt bitte um mich rum. Kennt jemand diesen Mann? Bitte? Nein. Also ich habe, es ist nicht Abraham Lincoln. Es ist ein Mann aus der jüngeren Kirchengeschichte, der etwas getan hat in dieser Welt, das ihm einen Beinamen eingetragen hat. Und dieser Beiname, der steht bei der nächsten Folie dabei. Da steht der Waisenvater von Bristol. Wisst ihr jetzt, wer es ist? Dann kommt jetzt die Auflösung. Jetzt werde ich mich aber mal kurz umdrehen, um es zu lesen. Unter dem Namen Waisenvater von Bristol ist Georg Müller in die Geschichte der Erweckungsbewegung eingegangen, Doch nur wenige kennen sein gottloses Leben vor seiner Bekehrung und sein vorbildliches, nach neutestamentlichen Prinzipien ausgerichtetes Leben nach seiner radikalen Umkehr zu Jesus Christus. Da kommt noch eine Folie mit mehr Text. Diese Biografie, die man auch im Internet finden kann, zeigt, wie Georg Müller mit seinem Leben und Lebenswerk einer gottlosen Welt und einer glaubensarmen Christenheit den sichtbaren Beweis geliefert hat, dass Gott gestern wie heute zu seinen Verheißungen steht und jeder Dienst nach neutestamentlichem Muster mit Gottes Segen rechnen kann. Der Mann, der hat einfach ganz großen Glauben gehabt und hat Waisenkinder, die er aufgenommen hat, jeden Tag etwas zu essen geben wollen. Aber er hatte keinen festen Unterstützerkreis, wo er schon Jahre voraus wusste, die geben jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag, geben die mir Geld oder Brot oder was auch immer gerade gebraucht wird. Er hat morgens gebetet am Tisch mit den Waisenkindern und hat gesagt, danke Gott, dass du uns auch heute versorgen wirst. Und dann kam irgendein Bäcker und hat Brot gebracht. Also ein Mann des Glaubens, aber ein Mann der Tat, Georg Müller. Ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht, wo ihr rätseln dürft, das ist ganz schwer. Wer war das? Ja, da kommt noch, ihr wisst natürlich schon, kommt noch ein zweites Bild. Ich hatte nämlich auch, ähnlich wie Georg Müller, einen Beinamen bekommen. Der Engel von Kalkutta. Habt ihr sicher auch schon mal gehört, ne? Ist bezeichnend. Ich weiß nicht, ob ihr da auch noch ein bisschen Text habt. Kommt da noch ein Bild, ja? Mutter Teresa war eine indische Ordensschwester und Missionarin. Weltweit bekannt wurde sie durch ihre Arbeit mit Armen, Obdachlosen, Kranken und Sterbenden, für die sie 1979 den Friedensnobelpreis erhielt. In der katholischen Kirche wird Mutter Teresa als Heilige verehrt. Es ist faszinierend, ob es jetzt im evangelischen Kontext oder im katholischen Kontext, in der Kirchengeschichte gab es immer wieder Männer und Frauen, die etwas bewegt haben, die sich haben bewegen lassen in ihrem Herzen. Und daraufhin kam es zu wirklichen bewegenden Taten. Ich habe noch ein Bild, das zugegebenerweise etwas schwerer sein wird. Ja, ihr müsst halt wieder um mich rumgucken. Hat jemand eine Ahnung, wer das sein kann? Also ich gebe einen Tipp, es geht jetzt in Richtung Apostelgeschichte. Und er hat auch einen Beinamen bekommen. Also nicht Paulus, nein. Das wäre auch interessant, aber das habe ich jetzt heute nicht im Plan. Es ist Barnabas. Der hat den Namen bekommen, Sohn des Trostes. Das, was er ausgestrahlt hat, das, was er getan hat, hat die Apostel, die Leiter der Gemeinde dazu gebracht, ihm einen besonderen Ehrentitel zu geben. So wie Georg Müller der Vater der Waisenkinder wurde in Bristol, so wie Mutter Teresa der Engel der Armen wurde, so war er der Sohn des Trostes geworden. Für ganz viele. Sein Name war ursprünglich Josef, das lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 36. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas, das übersetzt heißt das Sohn des Trostes, genannt wurde, ein Levit aus Zypern gebürtig. Mit dem werden wir uns heute etwas näher beschäftigen. Als Lukas die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, da wissen wir von seiner gründlichen Art als Intellektueller, als Arzt, er war sehr, sehr sorgfältig. Und alles, was ihm wichtig erschien, hat er aufgeschrieben in der Apostelgeschichte. Er war geleitet durch den Heiligen Geist, es so zu tun, wie er es getan hat. Und von Barnabas lesen wir wenigstens an 10 verschiedenen Stellen. Und wenn jemand so häufig erwähnt wird, dann hat er auch eine größere Beachtung verdient. Aus gutem Grund. Barnabas hat das Leben vieler Menschen positiv verändert. Ich lese nochmal diesen Satz im ganzen Zusammenhang. Die erste Erwähnung steht eben in Apostelgeschichte 4, Vers 36 und auch 37. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Warum hat er das gemacht? Weil er einfach gesehen hat, beobachtet hat, es gibt so viel Not, es gibt so viel Armut, es gibt so viel Hunger und da muss doch etwas getan werden. Und er hat nicht gewartet, bis andere irgendwas getan haben. Er hat auch nicht einen Brief an die Apostel geschrieben und hat gesagt, tut doch endlich was. Er hat selber etwas getan, hat bei sich angefangen, hat einen Acker verkauft, etwas, worüber er selbst verfügt hat und hat den Erlös komplett zur Verfügung gestellt, dass gehandelt werden kann. Er war in dem Sinn ein Ermöglicher. Das, was er getan hat, hat anderen ermöglicht, jetzt Not zu lindern. Sohn des Trostes wurde er genannt. Ich kann nur ein bisschen mit euch spekulieren, was das im Einzelnen vielleicht bedeutet hat und vielleicht auch für uns heute bedeutet, wenn einer Sohn des Trostes genannt wird. Wenn Georg Müller der Vater der Waisenkinder in Bristol genannt wird, dann lässt das darauf schließen, dass er Waisenkinder aufgenommen hat, dass er für sie gesorgt hat, dass er sich wirklich gekümmert hat. Wenn Mutter Teresa der Engel in Kalkutta war, dann wissen wir aus ihrer Geschichte, sie hat sich wirklich um die Ärmsten gekümmert, um die, die sterbend an dem Straßenrand lagen. Sie hat sich um diese Menschen angenommen, hat ihre Not gelindert. Und wenn Barnabas Sohn des Trostes genannt wird, hat er da weniger getan. Ich glaube, dass er ein Mann war, wenn er diesen Namen bekommen hat, dass er die Not gesehen hat. Und wenn jemand in dieser ersten jungen Gemeinde in Jerusalem Not gelitten hat, dann hat er es gesehen. Und dann hat er Gespräche geführt, hat nachgefragt, was brauchst du? Dann hat er zugehört, wenn ihm erzählt wurde, was gerade daneben geht. An diesen Menschen, Barnabas, da haben sich die Leute mit Vertrauen hingewendet. Und er hatte Zeit, er hat zugehört. Er hat sich für Einzelne wirklich Zeit genommen und durch sein Dasein für andere wurde in ihrem Leben etwas verändert. Da kam neuer Mut und Zuversicht. Die wurden in ihrem Glauben an Jesus gefestigt und aufgebaut. Und er war eben ein Mann der Tat. Er hat handfest geholfen. Er hat das, was ihm zur Verfügung stand, benutzt und damit gehandelt, um Not zu lindern. Eine Kultur der Großzügigkeit, der Freigebigkeit. Und das wurde beispielhaft für viele andere. Nachdem er das getan hat, sind andere seinem Beispiel gefolgt. Und Barnabas war aber auch ein Mann mit besonderem Mut. Das wird deutlich, als er sich um eine Person gekümmert hat, vor der alle anderen in der jungen Gemeinde in Jerusalem Reißaus genommen haben und auf Abstand gegangen sind. Wir lesen in der Apostelgeschichte Kapitel 9, dass da ein Mann, der bei der ersten Verfolgungswelle maßgeblich genannt wird, Saulus, dass der ein Bekehrungserlebnis hatte in Damaskus und dass der zurückkam nach Jerusalem, wo er angefangen hat, gegen die junge Gemeinde zu agieren. Und jetzt hat er die Nähe gesucht zu den Aposteln und die sind ihm alle ausgewichen. Keiner hat ihm so über den Weg getraut. Aber einer war da, der Barnabas, der Sohn des Trostes. Der hat sich nicht abschrecken lassen. Der hat diesen Mann an die Seite genommen und hat gemerkt, das ist echt. Das ist wahr. Und er hat ihn mitgenommen, hat ihm die Tür geöffnet in die Gemeinschaft der Gemeinde in Jerusalem, sodass Saulus in der Gemeindefamilie seinen Platz gefunden hat. Was für ein Mann. Da musste ja innerlich auch vielleicht Hemmungen überwinden, Hürden nehmen, um zu sagen, ich riskier's. Ich werde wirklich diesen Mann, der vorher nur dafür bekannt war, dass er alle Christen ins Gefängnis stecken wollte, dem werde ich mein Vertrauen geben. Und so hat Barnabas den Saul zu sich genommen und zu den Aposteln geführt. Wir können uns gut vorstellen, dass die Apostel dankbar waren, diesen Mann Barnabas in ihrer Gemeinde in Jerusalem zu haben. Könnt ihr euch das auch vorstellen? Das war wirklich so ein Aktivposten. Und die wussten, was der anpackt, das ist mit Gottes Segen gefüllt. Die haben gemerkt, wir können nicht alles abdecken und wir brauchen solche Männer wie Barnabas. Und ich glaube, dass wir auch heute in unserer Gemeindegeschichte im 21. Jahrhundert solche Männer und solche Frauen brauchen. Glaubt ihr das auch? Die man getrost dann als Sohn des Trostes oder Tochter des Trostes bezeichnen könnte, weil sie so die Not der anderen sehen und bereit sind, einzugreifen. Ist es vielleicht auch deine Berufung? Barnabas wird uns dargestellt in der Apostelgeschichte als Sohn des Trostes. Einer, der wirklich angepackt hat. Einer, der besonderen Mut hatte. Aber es ist noch mehr in diesem Mann Barnabas. Wenn man in die Apostelgeschichte reinschaut, sie durchliest, entdeckt man immer wieder etwas von ihm. Ein Satz, der mir ganz besonders wichtig geworden ist, der steht in Apostelgeschichte 11,22. Barnabas ist ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Ich las vor Jahren ein Buch von einem, glaube ich, Mann aus Südamerika, Juan Ricardo Ortiz. Und in diesem Buch, das er geschrieben hat, da ist mir noch ein Satz in Erinnerung, den fand ich ziemlich dramatisch, ziemlich traurig. Er schrieb über das chronische Kleinkindstadium vieler Christen. Das chronische Kleinkindstadium vieler Christen. Kleinkindstadium ist ja etwas Normales. Und ich liebe es, wenn der Josua da vorne unterwegs ist mit uns. Das ist etwas, was seinem Alter entspricht, oder? Können wir voll verstehen, dass er nicht auf dem Platz sitzen kann und auch nicht will, ne? Zum Leidwesen vielleicht auch von Mama und Papa manchmal, aber so ist es halt. Kleinkinder sind so und die dürfen so sein, die müssen vielleicht auch so sein. Aber stellt euch vor, er würde sein Leben lang so bleiben. Dann würde ja auch irgendwas nicht stimmen mit ihm, oder? Unser Martin liebt ja die Musik von Peter Maffay. Und er hat in einem seiner Lieder gesungen, ich wollte nie erwachsen sein. Irgendwie ist es aber nicht normal. Das ist ein Stadium unseres Lebens, das völlig richtig ist und seinen Platz hat zu einer bestimmten Zeit. Aber dann gibt es weitere Entwicklung. Was wäre das für eine Welt, wenn wir ständig Kleinkinder bleiben würden? Da müsste uns ständig jemand füttern, oder? Da müsste ständig jemand die Windel wechseln. Da wird es nie weitergehen. Und Juan Ricardo Ortiz hat geschrieben, das ist der Zustand von vielen Christen. Das chronische Kleinkindstadium vieler Christen. Dass sie nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Dass sie nicht in der Lage sind, die Not anderer zu sehen und zu handeln und zu gehen. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle herausgefordert sind von einem Mann wie Barnabas. Wenn wir heute Morgen über sein Leben nachdenken und über Kirchengeschichte, und da fallen euch mit Sicherheit noch viele, viele andere gute Beispiele ein, wo eine echte Entwicklung stattgefunden hat. Wo es darüber hinausging, zu lernen, dass es schön ist zu singen, dass es schön ist, Bibel zu lesen. Wo es echte Entwicklung gab, und bei Barnabas war das offensichtlich der Fall. Ich lese uns noch einmal diesen Vers aus Apostelgeschichte 11. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren. Da war eine Kunde, dass in Antiochien auch Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, missioniert haben. Und es haben sich viele Leute, auch international, die dort gelebt haben, zu Jesus bekehrt in Antiochia. Und da waren plötzlich ganz viele Christen, eine Gemeinde war entstanden und das Gerücht davon kam nach Jerusalem. Und in Jerusalem haben sie ganz aufgeregt überlegt, ja, was machen wir jetzt mit denen? Und sie haben eine Entscheidung getroffen. Da steht in diesem Vers, und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Die Apostel wussten genau, was sie getan haben, als sie Barnabas nach Antiochien gesendet haben. Sie wussten, das ist ein bewährter Mann. Das ist einer voll Heiligen Geistes. Wow. Sein Glaubenswachstum war sichtbar geworden. Er war ein bewährter Mann. Wie kann man denn sich bewähren? Wie kann man sich bewähren? Indem man zu Hause sitzt und wartet, dass die Uhr auf 12 schlägt? Ich glaube, dass man sich ausprobieren muss. Ist das eine Möglichkeit, meine Gaben einzusetzen? Oder wie kann ich meine Gaben erkennen? Und wie kann ich sie dann einsetzen? Und immer wieder mal ausprobieren. Ich finde es klasse, wenn junge Leute sagen, ich möchte mich mal investieren in die Kinder- und Jugendarbeitergemeinde hier in der Christusgemeinde. Da kann man mal ausprobieren. Ist das mein Ding? Gebraucht Gott mich auf dieser Weise? Oder andere, die ein Musikinstrument in die Hand nehmen und sagen, vielleicht kann ich das lernen und immer besser werden und kann da mitwirken. Und so viele andere Bereiche, die es brauchen, dass wir einfach mal uns hineinbegeben, es erproben und merken auf die Dauer der Zeit, es bewährt sich. Ich weiß noch, wie ich Gitarre spielen gelernt habe als 14-Jähriger. So eine richtige Schrumm-Schrumm-Gitarre in meiner Stuttgarter Heimatgemeinde. Ich habe dann im Jugendkreis mitgeschrubbt. Da waren viel bessere Gitarrenspieler um mich rum. Ich habe immer wieder meinen Griff abgeguckt, aber ich durfte einfach da im Jugendkreis mitschrubben. Und dann waren 2 Jahre später, war es soweit, dass ein Freund aus der Gemeinde eine Langspielplatte aufgenommen hatte in München. Martin Mast hieß er. Und er hatte Einladungen bekommen zu Konzerten, zu Wochenendeinsätzen in Kirchen, auch in Gefängnissen, auf der Straße, überall, wo er seine Musik singen konnte, die Lieder. Und er hat zu mir gesagt, Joachim, ich habe immer Playbacks, komm doch bitte mit, wir probieren es mal aus, ob du dazu Gitarre spielen kannst. Ich lasse es Playback laufen und singen und du spielst Gitarre dazu. Und dann haben wir geprobt. Und ich war dann ein ganzes Jahr mit ihm unterwegs, im Land von Hamburg im Norden bis in die Steiermark im Süden. Und es war ein prägendes Jahr für mich. Da habe ich immer Gitarre gespielt. War dabei. Habe mich weiterentwickelt. Dann ging ich in die Bibelschule und habe gesagt, ich würde super gerne in einem Musikteam teil sein und mitspielen. Und da kam ich in ein Hammer-Team mit einem Ami und mit einem Deutschrussen und wir haben zu dritt Musik gemacht. Und kamen sogar bis nach USA damit. Das war also eine aufregende Zeit. Aber wenn man nicht irgendwo anfängt, im Jugendkreis zu schrubben, dann kann es nicht entstehen. Das fängt irgendwo an, wo du sagst, ich will mich gebrauchen lassen. Ich will was wagen, ich will auch was ausprobieren. Und wenn es nicht das ist, vielleicht wird es was anderes. Barnabas jedenfalls war ein bewährter Mann. Da ist etwas gewachsen, der war stabil, er war belastbar geworden. Die Apostel wussten, auf den können wir zählen, auf den können wir uns verlassen. Und meine Frage an dich heute Morgen im Gottesdienst ist, kann das nicht ein Vorbild sein für uns alle, für dich wie für mich, dass wir uns bewähren in bestimmten Aufgabenbereichen, dass man sich auf uns verlassen kann. Er war ein bewährter Mann und er war voll Glaubens, voll Heiligen Geistes. Er hat offensichtlich in der jungen Gemeinde in Jerusalem den Heiligen Geist, die Freiheit, mit dem Heiligen Geist zu leben, von Anfang an miterlebt. Und er hat diesem Geist Raum gegeben. Wenn der Heilige Geist einen Menschen erfüllen kann, dann reicht es nicht nur für ihn selber, dass er randvoll ist, sondern dann fließt er sogar über. Er war voll Heiligen Geistes. Das ist ein Wesensmerkmal, das andere merken können, sehen können, schmecken können. Diese Frau, dieser Mann ist voll Heiligen Geistes. Was da ausgeht, das ist so gut. Das kommt direkt von Gott, der in ihm, in ihr wirkt. Voll Heiligen Geistes. Also wenn ein Mensch erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, dann gibt es ein Merkmal. Ich lese es euch, es steht im Römerbrief Kapitel 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wenn ein Mensch voll Heiligen Geistes ist, dann kommt Liebe raus. Jede Menge Liebe. Dann sieht man die anderen mit den Augen Gottes. Hört die anderen mit den Augen Gottes und kann nicht mehr anders, als anzupacken, wo Not ist. Ein Mann voll Heiligen Geistes. Ein Mensch voll Heiligen Geistes wird also an der Liebe erkannt, ganz bestimmt. Eine Liebe zu Gott. Der war begeistert von dem Vater im Himmel, der war begeistert von Jesus. Und er hat eine Liebe zu seinen Mitmenschen gehabt. Mit Sicherheit auch zu sich selbst. Und wenn der Heilige Geist einen Menschen erfüllen darf, dann werden Früchte sichtbar. Paulus schreibt das später im Galaterbrief. Was kann man da einem Menschen abspüren von Liebe und Freude, von Friede und Geduld, von Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit? Wie viel von dieser Liebe wird heute in meinem und in deinem Leben sichtbar? Er war ein Mann voll Heiligen Geistes. Möchtest du auch eine Frau oder ein Mann, ein Jugendlicher oder ein Senior, voll Heiligen Geistes sein? Hast du auch Sehnsucht danach, dass dein Christsein nicht so lala dahin plätschert und vielleicht so von Sonntag zu Sonntag ein Rettungsanker da ist, sondern die Woche durch voll Heiligen Geistes? Also ich will. Und er war ein Mann voll Glaubens. Wie kann man voll Glauben sein? Das ist schon spannend. Es gibt ja diesen Grundglauben, den jeder von uns, der heute Morgen hier sitzt und auf Jesus schaut, doch auch braucht. Kann ich glauben, dass Jesus wirklich am Kreuz für meine Schuld gestorben ist? Kann ich wirklich glauben, dass es mir wirklich gilt, dieses Geschenk Gottes, dass ich neu anfangen darf in meinem Leben? Kann ich wirklich glauben, dass mir vergeben wurde, dass ich neu anfangen durfte? Kann ich wirklich glauben, dass ich dadurch, dass Jesus für mich starb, dass ich jetzt ewiges Leben habe, selbst wenn ich jetzt sterben würde, ich wäre bei meinem Vater im Himmel? Das ist der rettende, grundsätzliche Glaube, den jeder, der Jesus nachfolgt, braucht und hat. Den hatte Barnabas mit Sicherheit auch. Warum steht hier, er war ein Mann voll Glaubens? Ich glaube, dass noch mehr in Barnabas war. Vielleicht ähnlich wie bei Georg Müller in Bristol im Waisenheim. Er hatte diesen rettenden Glauben nicht nur für sich selbst. Er glaubte auch für andere Menschen. Nachdem er bereits geglaubt hatte, dass Gott mit diesem verrufenen Saulus einen Plan hat. Er hat für ihn geglaubt. Er hat ihn an der Hand genommen, am Arm genommen und mit in die Gemeinde geführt. Da hat er noch eine andere Person begleitet auf großartige Art und Weise. Es wird berichtet im Lauf der Apostelgeschichte, dass da ein junger Mann war. Da heißt es über Paulus und Barnabas, dass sie ausgesendet wurden für die erste Missionsreise. Und da zogen sie los und als sie in die Stadt Salamis kamen, Apostelgeschichte 13, Vers 5, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Da wird dieser junge Mann erwähnt, um den sich Barnabas in besonderer Weise bemüht hat. In Apostelgeschichte 13, 13 heißt es dann, Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Phabos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Dieser Johannes, die waren zu dritt also unterwegs, Paulus, Barnabas und Johannes. Der hat es auf dieser Reise nicht länger ausgehalten. Warum im Einzelnen wird nicht erklärt. Es wird nur ganz lapidar beschrieben. Er trennte sich von ihnen und kehrte um, ging zurück nach Jerusalem. Und Paulus und Barnabas kehren irgendwann wieder zurück von dieser ersten Missionsreise und wollen später aufbrechen zu einer weiteren Missionsreise. Kapitel 15, Vers 36 bis 39. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern und Schwestern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, der Paulus und der Barnabas, so dass sie sich sogar trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Merken wir was? Der Sohn des Trostes, der hat so einen Blick für Leute, die sich schwer tun. Er hat einen Blick gehabt für Saulus, der sich schwer getan hat, den Zugang zu finden zur Gemeinde überhaupt. Und jetzt hat er einen Blick für einen Johannes mit dem Beinamen Markus, Johannes mit dem Beinamen Markus, der sich schwer getan hat, in die Spur zu kommen, in diesem gemeinsamen Auftrag, das Evangelium weiterzusagen. Aber er hat an ihn geglaubt. Er war ein Mann voll Glaubens. Er wusste, da steckt ein großes Potenzial in diesem jungen Mann und ich will ihm helfen auf diesem Weg. Wisst ihr, ich habe auch so einen Barnabas-Typus in meinem Leben erlebt. Als ich ganz am Anfang war als Vikar und später junger Pastor, es gab immer eine Verpflichtung während des Jahres, die sogenannte Delegiertentagung oder Hauptbrüdertag, wie es in meiner Jugend noch geheißen hat. Da kamen aus den Gemeinden die Pastoren und die Ältesten, die berufen waren, zusammen einmal im Jahr. Und da wurden Berichte gegeben, wurde erklärt, was sich so in einem Jahr getan hat. Und ich habe immer gestaunt bei anderen Kollegen, wie die Gemeinden gewachsen sind. Und bei uns in der Baustraße, da hat sich vergleichsweise wenig oder gar nichts getan zu jedem Zeitpunkt. Und innerlich wurde ich immer trauriger, wenn ich denen zugehört habe, weil meine Situation eine ganz andere war. Und ich war dann auch irgendwie schüchtern im Kreise meiner Kollegen. Es hat ja nichts vorzuweisen. Kennt ihr das? Man steht ja immer wieder mal in der Gefahr, sich zu vergleichen. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Also Leben im Vergleich ist echt ein Mist. Und da war einer, ein Mitarbeiter aus einer Gemeinde in Berlin, der hat mich gesehen. Und jedes Mal auf diesen Tagungen kam der zu mir, hat mich angesprochen, hat gefragt, wie mir es geht und hat mir Mut gemacht für meine Situation. Jedes Mal, wenn diese Tagung war, habe ich mich irgendwie ein bisschen davor gefürchtet, oh, die anderen erzählen wieder ihre Erfolge und ich habe nichts zu sagen. Aber ich habe mich immer wieder gefreut, dass der zu mir kam. Ich glaube, wir brauchen Männer und Frauen, die so Söhne und Töchter des Trostes sind, die andere sehen, die brauchen jetzt jemand. Er oder sie braucht jetzt jemand, dass ich mal Zeit nehme und einfach mal reinhöre, wie geht's dir eigentlich? Und Mut zu spreche, denn Gott hat etwas mit dir vor. Brauchen wir solche Männer wie Barnabas? Sohn des Trostes? Brauchen wir solche Frauen, Töchter des Trostes? Ich glaube, wir brauchen sie. Und die Herausforderung an dich und mich ist, dass wir nicht nur einfach warten, bis endlich mal jemand uns sieht, sondern dass wir selber unser Herz Gott hinhalten, auch heute Morgen in diesem Gottesdienst und sagen, danke Gott, dass es solche Menschen gibt, die du immer wieder berufst, zu allen Zeiten in der ganzen Kirchengeschichte hindurch, bis heute. Aber wir brauchen sie hier und heute auch bei uns in der Christusgemeinde in der Rennfeldstraße. Wir brauchen sie, die aufeinander achten, die einander sehen und die so gebraucht werden von Jesus, dass andere im Glauben wachsen können. Bist du bereit zu sagen, Herr, ich bin so jemand, ich bin bereit, vielleicht ist es meine Berufung, ich möchte einer sein wie Barnabas, bewährt, voll heiligen Geistes und Glaubens. Lass mich beten. Vater im Himmel, wir staunen, wie du Menschen veränderst und wie du sie formst und prägst. Danke, dass es den Barnabas gegeben hatte, von dem wir